wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Mein Name ist Christine Eichhorn und ich sitze hier mit
Toni Bernhardt. Und heute sitzen wir nicht alleine hier. Das ist eine besondere Folge. Wir haben einen Gast, Anne Rabe, die Schriftstellerin und Essayistin. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es freut uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, da zu sein und mit uns ein bisschen über Becher zu reden. Das ist ja sehr schön. Also wir haben Sie natürlich auch deswegen eingeladen, weil Sie von Anfang an relativ interessiert an unserem Podcast waren und ja relativ schnell auf Blue Sky auch geschrieben haben, dass Sie das eigentlich gut finden, sich mal mit einem Autor zu beschäftigen, der eben im System der DDR eben eine ja tragende Rolle gespielt hat und nicht nur systemkritisch ist. Vielleicht ist das auch ein guter Aufhänger für unser Gespräch gleich. Aber ich wollte Sie eigentlich mal fragen, was verbinden Sie denn mit Becher? Hatten Sie da irgendwelche Begegnungen bis vorher?
Ja, tatsächlich natürlich als Autor der Nationalhymne der DDR sowieso. Ne? Aber ich hatte einen sehr literaturaffinen Großvater und da spielte Becher schon eine Rolle. Also Brecht ist noch wesentlich dominanter gewesen, aber der hatte mal, mein Großvater hatte auch so, also für die Verhältnisse damals relativ viele Bücher. Und da habe ich tatsächlich häufig manchmal, wenn so Familientreffen waren oder so, mich in das Zimmer zurückgezogen, wo die Bücher standen. Und da habe ich auch manchmal Gedichtbände oder so rausgegriffen. Und da war schon einiges von Becher dabei. Und ich bin tatsächlich immer auf so einer Suche nach einem Gedichtband. Vielleicht kann ja der Podcast hier helfen, von dem ich nicht weiß, wie der heißt, aber da gibt es ein Gedicht drin, das müsste heißen Der Führer im Panoptikum. Und ich habe immer fast das Gefühl, dass es sogar entweder von Becher oder von jemand anders sein könnte, aus sozusagen aus der Truppe, aber ich finde es nicht. Ich habe schon ganz oft danach gesucht, Der Führer oder Hitler im Panoptikum, ich weiß es nicht. Und das hat mich damals sehr beeindruckt und ich würde es gerne nochmal finden. Und auch diesen Band, das war auf jeden Fall eine DDR-Ausgabe an Gedichtsammlungen, die sich mit dem NS auseinandersetzten. Also ja, aber der Name Becher tauchte dort auch auf und hat natürlich dann gleichermaßen auch so ein bisschen, ja, was Verstaubtes oder so natürlich, aber oder ein Teil dieser Vergangenheitszeit, so die ja eine große Rolle in meinem Aufwachsen spielte.
Der Führer im Panoptikum, wenn jemand von unserem Publikum das kennt, bitte melden
bitte,
Sie sich.
Bitte, da würde ich mich freuen, ja.
Ja, das ist spannend, weil ich nehme mal an, der Becher, der da in dem Band drin war, wird sicher der spätere Becher gewesen sein. Ja. Das ist ja auch das, was wir so aus Erfahrung wissen mit älteren Leuten, die noch in der DDR mehr sozialisiert sind, als wenn man 1986 geworden ist.
Da ja, hat man total.
Ja, da hat man ja keine Schullaufbahn mehr in der DDR. Ja. Aber so die älteren Leute, meine Mutter auch, die sagt dann natürlich, die kennen das noch aus der Schule. Ne? Das sind halt so Kinder der 60er Jahre, die dann irgendwie diese Lieder gelernt haben, ne? Oder auch das Lied von der Blauen Fahne, die Nationalhymne, die später dann nicht mehr gesungen wurde. Ja. Also das ist ja dann dieser politische Becher und so nimmt man ihn ja auch gerne wahr.
Ja, das würde ich auch so sagen. Also das wäre die Assoziation, die ich mit ihm habe, der DDR-Becher sozusagen, der Staatsdichter und ja auch Funktionär und insofern ja, erstmal vielleicht auch verständlich, dass man da vielleicht eine Abneigung hat oder ein gewisses Desinteresse, ja, oder so. Aber ich finde immer, das ist eigentlich schade, dass man sich so wenig damit auseinandersetzt. Denn an sich finde ich es auch für mich als Autorin und auch als politische Autorin natürlich durchaus interessant. Was bedeutet denn das, ne? Und man steht ja auch in einer Reihe ein Stück weit mit diesen Menschen. Und es ist insgesamt interessant mit so Autoren aus der DDR, das denke ich immer wieder, oder eine Folge dieser Diktaturen, kann man ja auch sehen, dass die Leute, die dort, von denen wir noch viel haben an Material, das sind in der Regel eben alles Menschen, die sich mit dem System auf irgendeine Art und Weise arrangiert haben. So, mal mehr oder mal weniger. Man kommt da halt nicht raus. Und das ist etwas, was man verstehen muss und wo man natürlich auch eine kritische Haltung zu haben kann, aber wo man sich selbst vielleicht auch manchmal kritisch befragen muss, ja, was wäre ich eigentlich bereit zu tun, um noch publizieren zu können zum Beispiel. Also der Preis, den andere, die wir gar nicht mehr kennen oder die dann als oppositionelle Stimmen bekannt sind oder vergessene Autoren, all das, was ja auch immer mal wieder zu Recht ausgegraben wird, der ist sehr hoch, den die zahlen. Die haben ein sehr kleines Övre in der Regel, weil sie halt nicht publizieren konnten oder gehindert wurden durch Gefängnisaufenthalte und so weiter. Und dementsprechend sind die, von denen wir viel haben, so ja auch schwierige Figuren.
Ja, bei Becher natürlich nochmal so der Anfang, weil der ist ja, der hat es ja mit aufgebaut, der kommt ja eigentlich eher aus dieser Überzeugung, dass das jetzt zwischen den zwei Möglichkeiten, die es gibt, die bessere ist. Ne?
Ja, ja. Ja, das ist ja auch, vielleicht ist das auch eine Frage, wo man mal sagen muss, das ist eine Frage, vor der wir in der Regel gar nicht stehen. Also das ist was diese Generation ja auch so kennzeichnet und wo man vielleicht auch, wenn wir jetzt an neuere, also ohne die Dinge eben immer so einfach gleichzusetzen, aber an neuere politische Entwicklungen denken, wo wir uns nochmal hinwenden können und sagen, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Was wäre das allein auch schon für eine Katastrophe, wenn man vor so eine Wahl gestellt ist, ja? Und wie verhält man sich da? Welche Antworten finden wir da vielleicht auch?
Ja, Becher ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen untypisch. Er ist ja nicht nur ein Schriftsteller, der sich mehr oder weniger arrangiert hat,
ja,
sondern jemand, der als Schriftsteller maßgeblich Kulturpolitik gemacht hat. Es kommt selten vor, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller Kulturminister werden. Also so gesehen, dieser Sprung in die totale Elite, in die ganz enge, das führt ihn in eine Machtposition, die singulär ist eigentlich für Schriftsteller, in eine politische Machtposition. Und zugleich, und das ist ja, finde ich persönlich immer so überraschend, es ist nicht nur der DDR-Kulturfunktionär, sondern der Vielschreiber, der in der Weimarer Republik einer der großen Expressionisten war und großen Namen und Bekannten war. Also das ist für mich persönlich immer so schwer zusammenzukriegen, da aus der aus der Münchner Schwabinger Poem kommend, sozusagen quasi Tür an Tür mit Thomas Mann, hat sich der in den 10er, 20er Jahren in die Literaturgeschichte eingeschrieben und Jahrzehnte später führt dieses Leben in diese ganz spezifische Rolle.
Das fand ich auch wahnsinnig spannend in Ihrem Podcast. Also ich habe, muss ich zugeben, nicht alle Folgen gehört, aber gerade eben so die ersten 6, 7 Folgen. Und höre immer mal wieder rein. Das geht ja auch. Also ist ja problemlos machbar. Das ist ja kein Podcast, was auch angenehm ist, den man nur sozusagen tagesaktuell hören kann und er dann veraltet ist. Das war mir zum Beispiel gar nicht so bekannt. Ne? Also ich habe mich auch versucht dann zu fragen, ob das bei mir im Schulunterricht, weil natürlich klar, man hat Expressionismus und so, ob Becher da eine Rolle spielt. Und ich glaube nicht. Und ich war total überrascht davon, was für ein Star der ja wirklich war. Also gut, man weiß bei ihm ja so, habe ich es auch verstanden, bei ihm immer nicht so ganz genau, was stimmt und was nicht. Ne? Was ist auch was er selbst behauptet. Aber zumindest gibt es ja doch einige Indizien dafür, dass er das war und an einflussreicher Stelle. Es gibt diese schöne Stelle mit dem Bechern und Werfeln und so. Also ich meine, das sind ja schon Indizien dafür, dass er doch eine gewisse Rolle hatte. Ja.
Die gab es, genau, eben die Aufnahme in die Anthologie Menschheitsdämmerung von Kurt Pintus beispielsweise. Das ist sozusagen die Blütenliste der Zeit der 20er Jahre. Auch die Korrespondenz mit anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, er taucht da immer auf. Also er war präsent, das auf jeden Fall.
Und das ist schwer zusammenzukriegen mit dem späteren Becher. Ja, total. Andererseits, das arbeiten Sie ja auch gut raus, ist das ja auch ein Mensch, der vielleicht auch aus, also ich meine das jetzt gar nicht im diagnostischen Sinne, sondern durchaus so eine Art schizophrenes Leben führt ja auch in seiner Persönlichkeit. Also dementsprechend hat es dann schon auch eine Kontinuität, aber ja.
Und vielfältige Konversionen, so könnte man vielleicht auch sagen, sowohl politischer Art als auch ästhetischer Art. Ja. Also er hat sich mehrfach in seinem Leben neu erfunden und das eröffnet dann vielleicht die Wege in sehr unterschiedliche Kontexte.
Ich glaube, das ist ja auch, dass wir sind ja, weil wir auch von der Literatur kommen, ne? Wir können natürlich am besten die Texte bewerten. Mit dem Politischen, da tun wir uns auch immer so ein bisschen schwer, wie ordnen wir das eigentlich ein? Ne? Also das Ästhetische, es hat ja auch seine Schwankungen. Die Qualität ist nicht immer gleichbleibend, um das mal so zu formulieren. genau, aber auch da, ich glaube, das ist halt wirklich eine Gemengelage, wie Sie schon gesagt haben, die wir uns noch schwer vorstellen können. Ne? Die Zeiten sind, na, mal sehen, vielleicht können wir uns das bald besser vorstellen, aber grundsätzlich, ne, es ist ja eine Zeit, in der irgendwie Antworten gesucht werden und dann kommt man natürlich naheliegenderweise in den 20er Jahren vielleicht auch zum Kommunismus und dann gibt es eben die nationalsozialistische Zeit, wo es einfach naheliegend ist, dann da weiterzumachen. Das habe ich mich auch oft gefragt, seitdem ich mich damit beschäftige, ob Becher eigentlich bei dieser kommunistischen Linie geblieben wäre, wenn es den Nationalsozialismus und die Machtergreifung nicht gegeben hätte, einfach weil der eigentlich schon von seinem Stil wieder ein bisschen weg war davon. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass er auch nochmal eine Kehrtwende gemacht hätte, aber dann waren die äußeren Bedingungen eben so, dass er dann wieder reingekommen ist. Das geht mir oft so, dass ich denke, irgendwas hat ihn dann von außen wieder dorthin getrieben.
Also ich glaube, der Antrieb, und das ist vielleicht auch was, also der Antrieb, so verstehe ich das zumindest, oder was ist für mich naheliegend, ist schon auch doch ein sehr persönlicher. Also das sieht man ja von Anfang an, dass es ein Wunsch nach Anerkennung, nach Ruhm und so weiter ganz stark gibt. Und das ist ja auch erstmal, wenn man sich überlegt, okay, will man sowas eigentlich vielleicht ein Stück weit Idiotisches machen, wie Schriftsteller sein und mit Gedichten und so, ne? Also ernsthaft davon leben und all das, da muss man ja schon auch vielleicht einen gewissen, zumindest einen Drang in die Öffentlichkeit und auch eine Überzeugung da, die ein Stück weit auch an Wahnsinn grenzt, in sich tragen. So, und vielleicht ist das auch das, was manche politische Kehrtwende zumindest im Anfang auch manchmal angetrieben hat. Also, ne, dass man erstmal sich einen Weg sucht. Das ist nachvollziehbar, wenn auch nicht zu beschönigen. So, vielleicht so in diese Richtung. Und da muss man natürlich auch sehen, der ist ja auch irgendwann älter, ne? Also ich glaube schon, dass das dieses Wankelmütige in der Jugend und so stärker ist als dann später. Aber das kann schon sein, dass er sich auch nochmal anders entschieden hätte.
Kann ich mir denken, also gerade wenn wir so über den späteren Becher nachdenken, also auch da sind wieder Umstände, ne? Da ist einerseits dann die Möglichkeit zurückzugehen, was aufzubauen und gerade wenn man der Meinung oder wenn man sieht, was da vorher alles schiefgelaufen ist, dann diese Chance nicht zu ergreifen, wäre auch einfach dumm gewesen, ne? Wenn man dann sagt, ja, jetzt kann ich was machen, jetzt kann ich die Kultur endlich umgestalten und kann versuchen, ne, irgendwie diese alles, was da schiefgegangen ist, wieder ein bisschen zu bereinigen. Also man kann es schon irgendwie verstehen, dass er diese Gelegenheit dann auch ergreifen will.
Naja, ich glaube, also das ist immer was ich bei dieser sogenannten Aufbaugeneration der DDR total faszinierend finde. Also weil ich einerseits diesen Glauben daran, an das Gute und so, den nehme ich schon ernst, ja, an eine Idee, also aus dieser Katastrophe kommt nochmal was Neues zu erschaffen und gleichzeitig frage ich mich immer, wie konnten denn die nochmal auf diese Idee kommen? Also woher nehmen die das eigentlich, nachdem sie eigentlich schon so erlebt haben, viele ja auch in Moskau und so weiter, also sozusagen welche Abgründe da lauern oder auch in der deutschen Geschichte, dass man doch eigentlich denken würde, oh, nach der NS-Zeit, nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach all diesen Apokalypsen, wie kommt man denn da nochmal ernsthaft zu der Idee, man könnte jetzt nochmal sowas Vollkommenes oder was Besseres aufbauen. Und ich finde es einerseits faszinierend, weiß immer gar nicht so richtig, kann man denen das wirklich glauben? Ist das eine Verzweiflung? Ist das echt oder ist das ein Selbstbetrug? Auch manchmal denke ich so, auch bei anderen DDR-Autoren, die müssen das doch gesehen haben. Und dann denke ich, naja gut, vielleicht entscheidet man sich auch irgendwann dazu zu sagen, ja, aber ich habe ja auch nur dieses eine Leben. Ich bin jetzt dazu verdammt, daran zu glauben, dass das gut wird und dass ich das Richtige tue, weil ich es auch nicht mehr aushalte, sozusagen, dass das alles immer schief geht. Also Ich finde, es ist ein ganz spannender Moment in dieser Aufbaugeneration und auch dem, was dann daraus folgt und auch dem späteren natürlich sich völlig der Realität verweigern, ne? Was ja, was ich schon sagen würde, das ist ein Kennzeichen der DDR-Geschichte, dass man sich irgendwann völlig verweigert.
Was uns in dem Zusammenhang auch immer sehr überrascht, weil Sie von diesem Glauben an das Gute, an das Richtige, das ist eigentlich ein sehr hoher moralischer Anspruch. Uns überrascht immer wieder bei der Lektüre von Becher, wie religiös grundiert sein gesamtes Werk ist. Also eigentlich könnte man sagen, der ganze Becher ist eine Bibelparaphrase. Und oft auch sogar noch zugespitzt auf katholisches Christentum. Er selber war ja Protestant, protestantisch aufgewachsen. Und er schreibt in der Jugend Marienlyrik. Und es zieht sich weiter bis ins Alterswerk, der Vergleich zwischen Lenin und Jesus. Also der wundertätige Lenin, der quasi das Brot reichend den Menschen. Also in allen, man kann fast immer das Spiel machen wie mit Büchern. Man steckt irgendwo an einer beliebigen Stelle die Nadel rein, klappt auf und fast mit Sicherheit auf jeder fünften Seite gibt es die Anspielung auf ein religiöses Motiv, auf ein biblisches Zitat, auf eine biblische mythologische Begebenheit. Und das ist auch überraschend, finde ich immer.
Total.
Also in diesem eigentlich atheistischen Anspruch eines Staatssystems, diese christliche Grundierung dem zugrunde zu legen, um vielleicht auch dadurch eine gewisse Überhöhung oder eben auch, Passfähigkeit oder Attraktivität des Systems vielleicht auch zu generieren.
Ja, ich glaube auch. Also es gibt so wie eine Sehnsucht danach, dass man das auch erreichen könnte, ne? Ein Stück weit. Also das gibt es ja auch von Brecht, dass der sagt, so das wichtigste Buch ist die Bibel. Und er bezieht sich auch immer wieder viel darauf, weil es natürlich eine Faszination, das versteht man ja auch. Also das ist eine Faszination, ich bin auch nicht christlich, die ich selber kenne sozusagen. Ich gehe jedes Jahr zu Weihnachten in die Kirche und wirklich aus diesem Grund, dieser Faszination dafür, dass seit 2000 Jahren diese Geschichte, ist nicht ganz genau, aber Sie wissen, was ich meine, erzählt wird, dass man da zusammenkommt. Also das ist ja ein irrer Vorgang, die Vorstellung, ne? Dass man überall auf der Welt machen, das nicht alle Menschen, aber relativ viele.
Gemeinschaftsbildung so. Durch Literatur eigentlich.
Ja, total. Also und das ist auch eine gute Geschichte. Also muss man ja sagen, das ist schon gut gemacht. Aber ich glaube, diese Faszination gibt es. Also klar, ich meine, wenn man den Kommunismus als politische Form sieht als einer, der ja auch davon ausgeht, dass er die ganze Welt umspannen muss, ne? Dass er die Voraussetzung dafür, dass das gelingen kann, dass es am Ende die ganze Welt ergreift. Das hat ja auch, also hat ja was Missionarisches, Religiöses in sich. Ich glaube, bei Becher ist es aber auch, das habe ich zumindest in Ihrem Podcast dann auch gelernt, mit dem, das dachte ich manchmal gerade in Bezug auf diese kirchlichen Dinge bei den Expressionisten, also ich dachte dann mal so, Katholizismus und Expressionismus, die sind sich gar nicht so fremd. Es ist mir beides total fremd. So. Oder das ist auch das, wo ich dachte, vielleicht stößt mich das dann auch immer so ab, weil ich bin nicht so ein Fan des Expressionismus. Es ist mir mal alles zu viel und zu heftig und zu ausgestellt. Ich habe das Gefühl, das wirkt bei mir gar nicht so. Also ich frage mich immer, wie, das muss ja auf die Zeitgenossen enorm gewirkt haben, aber auf mich diese ganzen Blut- und Körperbilder und Frauen und Männer und Monster und Gestalten sozusagen, finde ich immer eher unangenehm, aber nicht so bereichernd. Und da dachte ich aber eben auch, das hat schon auch was mit diesem Katholizismus vielleicht zu tun, dass er dafür, also da gibt es Parallelen, weil dieses Aufgeladene gibt es ja auch im Katholizismus, ja, diese aufgeladenen Bilder und auch dieses Ritualhafte, die diese Literatur ja auch ein bisschen hat. Die hat ja was Ritualhaftes.
Ja, das ist ganz spannend. Ich denke so gerade auch so über diese moralischen Fragen gerade so ein bisschen nach, weil wir haben uns natürlich auch überlegt, mit welchen Textzitaten können wir das Gespräch hier mit Ihnen irgendwie begleiten. Und es gibt von Becher aus in den späten 40er Jahren, ich glaube 48 herum, gibt es so eine Sammlung Der Aufstand der Menschen. Die ist dann auch erst posthum erschienen. Einiges davon hat er in seinem Tagebuch 1950 veröffentlicht. Aber das ist ganz spannend, weil er sich gerade in der Zeit halt sehr viel mit der Frage auch beschäftigt, wie kam es eigentlich zum Nationalsozialismus und wie machen wir weiter? Und da kommen so allgemeine moralische Fragen vor, auch Parabeln, was ganz spannend ist. Und da haben wir gedacht, da bringen wir vielleicht mal zwei Zitate mit.
Ja,
und,
sehr gern.
Dann würde ich vorschlagen, wir hören mal in das erste jetzt rein.
Eins. Man kann von der Größe des Menschen nicht sprechen, ohne von seinem Elend zu sprechen. Man kann von dem Elend des Menschen nicht sprechen, ohne von seiner Größe zu sprechen. Unsere Größe ist die Größe des Elends. Unser Elend ist das Elend unserer Größe. Der Mensch ist ein Widerspruch und ein Zugleich. Unmenschlich ist das Entweder-Oder. Unmenschlich sind Schablonen und Abstraktionen. Das Lebendige ist das Konkrete. Sage nicht, sei ein anständiger Mensch. Sage nur, was ein anständiger Mensch ist. Und zwar, was ein anständiger Mensch ist heute unter den oder jenen Bedingungen. Wie verhält sich konkret ein anständiger Mensch unter den und jenen Verhältnissen? Stelle nicht ein Bild auf vom anständigen Menschen, das nur eine auserlesene Minderheit verwirklichen kann. Unmögliches zu fordern, ist ebenfalls unmenschlich. Verlange das, was die Mehrzahl der Menschen bei einigermaßen gutem Willen unter bestimmten gegebenen Verhältnissen verwirklichen kann. Übertriebene Ideale bewirken Zynismus und Heuchelei. So ist der Mensch. Von diesem So ist muss man ausgehen, damit der Mensch sein Soll erfüllen kann. Niemals aber kann auch nur das bescheidenste Soll erreicht werden, wenn die Seinslage des Menschen unberücksichtigt bleibt. Eine wahrhaft schöpferische Fantasie besteht darin, genügend Vorstellungskraft aufzubringen für den tatsächlichen Zustand der Menschen und Dinge. Wahrhaft, fantasievoll und menschlich ist nur der Realist.
Das war das kurze Zitat, ja? Ich fand, das war schon so dicht, dass man eigentlich so Satz für Satz durchgehen müsste. Ja, spannend. Habe ich gleich das Bedürfnis, gleich mehr zu lesen, sozusagen. Also, sehr spannendes Zitat in vielerlei Hinsicht, ne? Also, weil ich sofort immer dachte, bei ganz vielen Dingen würde man jetzt fast gern nochmal zurückspulen und nochmal genau reingehen. Ja, interessant, stimmt, würde ich unterstreichen. Und dann habe ich aber gleich so gedacht, ja, aber das kann man auch wieder in beide Richtungen, also ich sehe auch sofort, wie man das für so DDR-Kulturpolitik zum Beispiel nutzen könnte, ne? Und sich, also das, da steckt eine Wahrheit drin, aber es ist auch sofort zu missbrauchen. Also ich sehe die DDR-Funktionselite so vor mir, wie sie sagt, so Realismus und so weiter. Und damit kann man auch viel wegbügeln, aber eigentlich ist es ja, spannend, auch in der Ambivalenz. Ich würde fast gerne nochmal reinhören, aber ja.
Ins Können wir auch
machen. Also gerade in den Anfang,
ja.
Das fand ich...
Man kann von der Größe des Menschen nicht sprechen, ohne von seinem Elend zu sprechen. Man kann von dem Elend des Menschen nicht sprechen,
zum Beispiel
ohne
super,
von seiner
oder?
Größe zu sprechen.
Also machen Sie mal kurz... Also das ist ja eigentlich wirklich toll. Also diese Ambivalenz, die er... da aufmacht, die natürlich und die er beschreibt als unauflösbar und unausweichlich. Und das ist was, wo ich sagen würde, das ist vielleicht auch der Kern der Erfahrung dieser Generation ein Stück weit, ne? Oder auch des 20. Jahrhunderts vielleicht. Und der Widerspruch zwischen dem genialischen Anspruch und der Idee, was ich erstmal sympathisch finde, zu sagen, wir erschaffen eine bessere Welt zum Beispiel. Das finde ich erstmal grundsätzlich einen guten Ansatz. Und der Unmöglichkeit dessen.
Und zugleich betont er ja, dass man nicht zu viel verlangen darf.
Da sieht man dann das Einfallstor, ne? Für das kleinbürgerliche Spießertum. So, um es mal böse auszudrücken. Oder für die... sogenannten realpolitischen Verhältnisse.
Dass man auch mit wenig schon dabei ist, in dem Sinne.
Ja. Ja, ich finde, vom Duktus her ist es halt interessant, weil der sowas fast was Predigthaftes hat. Ja, also man weiß nicht genau, worüber er redet. Das ist ja lustig, weil er sagt, man soll sich irgendwie etwas konkret sagen, was ein anständiger Mensch ist. Aber das ist, sagt er sagt es eben an der Stelle nicht.
Er macht es nicht, genau.
Oder er sagt, dass man darf nicht sagen, sei ein anständiger Mensch, sondern man solle nur sagen, was ein anständiger Mensch sei. Auch irgendwie schräg.
Ja, es ist schräg und also es ist... Es ist natürlich, das stimmt, vielleicht ist das der Kern, warum das so anfällig dann, also oder warum man gleich das Gefühl hat, ja, ich weiß schon, was bestimmte Leute daraus machen können, weil man es dann eben nicht konkretisiert. Ne? Andererseits ist es natürlich auch spannend, in dem Text vorzuführen, also den Mangel vorzuführen, was es bedeutet, wenn man nicht konkret spricht. Also das führt er ja damit auch vor, ein Stück weit, könnte man ja sagen. Er bestätigt in der Form genau diesen... den Mangel oder der, da, für, ja, ich hab's gesagt, er führt es vor, was er beschreibt. Aber klar, er stiehlt sich damit auch ein Stück weit davon, selbst zu sagen.
Er benennt nicht, wenn ich sie richtig verstehe. Eben, und es ist sozusagen sehr sentenzenhaft, extrem abstrakt und dadurch einfach auch wieder ein bisschen heiße Luft.
Ja, genau. Genau, ein Stück weit heiße Luft. Also wenn man es eben positiv auslegt, könnte man sagen, okay, er belegt damit seine These, ne? Also dass man davon noch nicht viel lernt. So. Aber damit eröffnet er natürlich auch die Möglichkeit, es gibt ja auch diese eine Stelle, wo es heißt, in den jeweiligen Umständen. Ne? Also sozusagen, man kann das nur, und das ist natürlich, wo man sagen kann, okay, das widerspricht ein Stück weit dann auch dem Beginn vielleicht. Ne? Also das ist etwas... dass es hier um etwas Grundsätzliches geht, da macht das sehr klein am Ende. Ne, dass man,
man kann aber spannend. Sagen, man kann immer sagen, die Umstände lassen es gerade nicht zu.
Geht halt gerade nicht so. Ne, das ist ja auch was wir, da könnte man sagen, das ist etwas, was wir ganz, ganz häufig erleben. So auch in unserer Gegenwart, womit ganz oft argumentiert wird und wo man natürlich dann sich auch ein bisschen unangreifbar macht. Ne, das ist, und so lässt sich dann hohes Ideal und mickrige Realität ganz gut miteinander vereinen, ohne dass man seine Ideale hinterfragen muss.
Ja, und das ist halt spannend, gerade mit Blick auf die Frage, wenn man jetzt sagt, Moral hat eine wichtige Funktion im allgemeinen gesellschaftlich-politischen Diskurs, da muss man aber auch gucken, wie man das gestaltet, weil ich würde sagen, dieser Text ist durchaus sehr moral gesättigt und trotzdem nicht unproblematisch.
Ja. Total spannend. Also vielleicht auch ein Zeichen, vielleicht ist das, ich meine, ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es mich so fasziniert, dass diese Generation nochmal so etwas wie einen großen Entwurf an die Wand projiziert hat, aber den doch eigentlich hätte sehen müssen, dass das gar nicht geht, so aus ihrer Erfahrung heraus oder dann auch aus der Realpolitik oder aus den realen Umständen ihrer jeweiligen Gegenwart. Und vielleicht ist das so ein bisschen auch so ein Schlüssel dazu. Das ist, wir sehen hier eigentlich den Ausweg, den er da nimmt. Ne? Also sich dann doch ins Unkonkrete zu flüchten und wo ihm vielleicht seine Position dann auch diese Möglichkeit gegeben hat. Da kann man vielleicht nicht ganz vergessen, dass er dann eben doch schon quasi wie von einer Kanzel herunter spricht, wenig hinterfragt. Also das haben Sie ja auch vorhin angesprochen, diesen, ich glaube, Sie, Herr Bernhard, mit diesem quasi Predigthaften dieses Textes, also diese Position, die er dann einnimmt, ist ja schon eine, die da seiner Realität auch ein Stück weit entspricht.
Ich muss gerade an Ihre gestrige Theodor Heuss-Gedächtnisvorlesung denken, also es ist heute der 11. Dezember 2025, der Tag nach der gestrigen Theodor Heuss-Gedächtnisvorlesung hier in Stuttgart, die Sie gestern, Frau Rabe, gehalten haben. Und Sie haben dort immer wieder auf das Konkrete hingewiesen und gepocht, sozusagen, seien Sie konkret, seien wir konkret in den Dingen, die wir verhandeln. Das ist das Gegenteil von einer ganz grundsätzlichen, theoretischen, prinzipiellen, letztendlich vagen Position.
Ja, das stimmt und dass das vielleicht auch immer wieder der Fall, also das hat natürlich auch was damit zu tun, dass in der Zeit, das habe ich ja auch gestern ausgeführt, dass wir in den letzten Jahren und ich halte das auch für eine politische Strategie der Extremisten und auch der internationalen Rechten, sozusagen das Idealistische unserer Wertegemeinschaft anzugreifen und dem eine Weltfremdheit vorzuwerfen. Und dem kann man natürlich begegnen, indem man das dann konkret macht, ein Stück weit. Aber es stellt uns natürlich auch immer wieder vor Probleme. Trotzdem, ich muss auch gerade daran denken, weil ich habe immer während solcher Vorträge schon auch diesen Moment, das ist ja einerseits ein Privileg, dass man spricht und einem viele Menschen zuhören. Ne? Und andererseits ist das auch immer ein bisschen was Befremdliches. Also man hat damit natürlich einerseits eine große Verantwortung, aber ich habe in solchen Momenten immer manchmal so diese Draufsicht, wo ich so denke, das ist ja absurd, dass mir jetzt alle hier zuhören und dass man in dieser komischen, dass einem ja so eine Autorität dann in dem Moment zugesprochen wird, das ist ja, passiert ja, sobald man auf einer Bühne ist, auf eine gewisse Art und Weise. Das hat einerseits immer was Verführerisches, aber auch was Gefährliches, sozusagen, dass man sich selber zu sehr glaubt vielleicht, ja, oder dass andere einem glauben. Oder also das sind so Momente, in denen, das lässt sich auch nicht auflösen, wo einem das vielleicht ein bisschen mal so anschimmert, in welchen Konflikten man da immer so steckt und in welchen Konflikten auch politische Schriftsteller in immer gesteckt haben, ja.
Sie meinen den Verkündigungscharakter?
Ja, genau, den Verkündigungscharakter, den Moment. Also das kennt man ja auch selber, dass man, das geht ja schon los bei, das kennen Sie wahrscheinlich auch aus Ihrer Praxis, wenn Sie vor Studentinnen sprechen, dass man durch diese Rollenverteilung allein eine Autorität hat, so, die man fast gar nicht mehr beweisen muss. Oder es muss relativ viel passieren, dass die in Frage gestellt wird. So, das ist ja auch, sonst würde es vielleicht auch nicht funktionieren, ja? Also das hat schon auch Sinn. Aber trotzdem, ich erlebe das einerseits auch immer wieder als Überforderung, weil man denkt, ja, kann ich das Versprechen gerade wirklich einhalten? So, kann ich das wirklich liefern? Ist das, was ich, werde ich hier der Verantwortung gerecht? Aber es ist natürlich zugleich auch was Verführerisches, wo man sich immer wieder selbst hinterfragen muss, nutze ich hier eigentlich meine sprachliche Kraft zum Beispiel zur Manipulation? Und das ist in diesem Text, den wir gerade gehört haben, ist das ja eine gute Frage, ne? Diese Verkündigungshafte, diese Form, die Becher ja offenbar auch beherrscht, ne? Das ist, es ist ihm so ins Blut übergegangen. Nutzt er die hier wirklich für was Gutes oder nicht?
Ich finde das eine super Frage, weil die eigentlich zu unserem zweiten Textbeispiel übergeht. Und das ist nämlich eine Parabel. Also in diesem Text gibt es mehrere Parabeln. Also insofern kriegen wir jetzt eine kleine Geschichte erzählt.
Sehr gut.
Seiltänzer über Ruinen oder das Gerücht. Es geschah in der Zeit der Vernichtung, dass hoch über die Trümmerwüste der zerbombten Stadt ein Seil gespannt war und dass Tag für Tag die Menschen sich ansammelten, um auf den kühnen Seiltänzer zu warten, der auf dem schmalen Grat des Seils den Gang über den Abgrund wagen wollte. Aber der Seiltänzer ließ auf sich warten, schon eine Woche lang. Indessen standen die Menschen unten auf dem Platz und sahen empor, wo das Seil von einem Turmrest zu einem anderen sich spannte, wie von Felsenklippe zu Felsenklippe, und die Wolken zogen darüber hin, mit blauen Himmelsflecken dazwischen, und das Seil schien zu schwingen in der von Gerüchten erregten Luft, denn was das Unternehmen und die Person des Seiltänzers betraf, waren die abenteuerlichsten Vermutungen im Umlauf. Und die Menschen standen und standen, und auch ich stand unter ihnen, der ich mich zunächst gewehrt hatte, mich unter sie zu stellen und mit ihnen das über die Trümmer dahinschwebende Seil zu betrachten. Solch ein Blödsinn, sprach ich zu mir selbst, hast du nichts Besseres zu tun, als deine Zeit zu vertrödeln damit, dass du in die Luft gaffst. Aber siehe, ich vertrödelte die Zeit und gaffte, und nur unwillig bewegte ich mich abends bei Einbruch der Dämmerung mit dem Menschenauflauf hinweg und redete mir ein, dass der Seiltänzer vielleicht auch nachts bei Scheinwerferbeleuchtung den Gang wagen könnte, ohne dass ich mit dabei gewesen sei. Denn ich wollte mit dabei sein, unbedingt, und schon war ich einer der Ersten, der in der Morgenfrühe auf dem Platz sich einfand und in die Luft starrte. Nun spottete ich zwar meiner selbst, aber zugleich auch hielt ich wieder angestrengt überall mein Ohr hin, um etwas über das abenteuerliche Unternehmen zu erhorchen. Solch ein Blödsinn. Und dieselben Leute, die in den vergangenen Jahren nichts als Blödsinn verbreitet und geglaubt hatten, sind eben wieder tüchtig dabei, einen abenteuerlichen Blödsinn von Neuem zu glauben. Und auch ich stand dabei und starrte und ich horchte hin und geradezu gierig sog ich den Blödsinn in mich auf. Und stand und starrte. Und ich horchte wieder hin und als ein altes Mütterlein mich ansprach, was es denn mit dem Seiltänzer für eine Bewandtnis habe, entblödete ich mich nicht, ihr auch meinerseits einen abenteuerlichen Blödsinn zu erzählen und ihr zu versichern, dass morgen Punkt 12 Uhr der Gang über den Abgrund stattfände. Noch fand ich die Kraft, den Blödsinn zu berichtigen und dem alten Mütterlein nachzurufen, das ist ja alles Blödsinn, aber ich musste bemerken, dass meine Berichtigung unwirksam war und sie bereits fest an meinen Blödsinn glaubte. Um es kurz zu machen. Eines Tages bestieg der Seiltänzer den Trümmerturm und schon nach einigen Schritten, wobei das Seil erheblich schwankte, verlor er die Balance und stürzte in die Tiefe. Er war sofort tot. Die Polizei sperrte den Platz ab, der Leichnam wurde weggeschafft und die blutigen Spuren des Sturzes entfernt. Und ich war nicht dabei. Denn gerade diesen Augenblick hatte ich versäumt, trotz meines unentwegten Wartens tagelang. Nachdem man die Absperrung aufgehoben hatte, drängten sich die Menschen um die Stelle, wo der Seiltänzer aufgeschlagen war. Eine leere Steinfläche, alle Spuren waren beseitigt, nichts war zu sehen. Wieder standen tagelang die Menschen um diese Stelle herum und sahen dorthin, wo nichts zu sehen war, und wie sie vorher in die Luft gestarrt hatten, starrten sie nun auf die Erde. Und auch ich stand und starrte. Welch ein Blödsinn! Nichts war zu sehen, und dennoch sah man dorthin wie gebannt, und die Stelle ließ mich nicht von sich. Von weit her kamen Leute, zu Fuß, mit Fahrrädern und zu Wagen. Standen und starrten, horchten und flüsterten, und unversehens war ich einer der beliebtesten Gerüchtemacher und Märchenerzähler geworden, der immer von einem Haufen andächtig lauschender Allesgläubiger umringt war. Nichts war den Leuten zu unglaubhaft, und auch ich glaubte bald, was ich ihnen an abenteuerlichem Blödsinn vorerzählte. Der Seiltänzer wurde in meiner Erzählung zu einer sagenhaften Figur. Ich fand Vergnügen daran, ihn mit einer legendären Vergangenheit auszustatten, und ich konnte mich zuletzt vor ihm nur noch retten dadurch, dass ich ihn so fantastisch übertrieb und ins Groteske steigerte, bis der Schwindel effektvoll platzte. Dass das Seil vom Todessturz noch immer hin und her schwinge, das sahen alle. Dass der Seiltänzer bei seinem Todessturz 3 Meter tief in die Erde sich eingegraben habe und dass er 3 Meter tief dort unten liege, das glaubten mir viele. Dass der Geist des Seiltänzers nachts über das Seil hinwandle, das glaubten manche. Dass der Seiltänzer ein ganz ungewöhnlicher Mensch gewesen sei, das glaubten mir wieder alle. Als ich aber plötzlich die Sache so erzählte, wie sie sich wirklich verhielt, das glaubte mir keiner, und ich wäre beinahe als Schwindler vom Platz gejagt worden, hätte ich nicht eine solche unwiderstehliche Überzeugungskraft eben dadurch gewonnen, dass ich selber dem Blödsinn bis zum Äußersten anheimgefallen war. Und so gelang es mir auch, den wahren Sachverhalt überzeugend darzustellen und die Leute vom Bann des Blödsinns zu befreien. Eines solchen Umwegs bedurfte ich, um zum tatsächlichen Sachverhalt zu gelangen. Zunächst wehrte ich mich gegen den Blödsinn, dann ließ ich mich von ihm überwältigen, aber ich konnte mit ihm nur fertig werden, indem ich ihn auf die Spitze trieb, wo denn auch der plötzliche Umschlag erfolgte. Soll damit gesagt sein, dass das Absurde nur auf diese Art und Weise zu überwinden ist? Keineswegs. Mancher wird auch die Kraft finden, wegzugehen. Manch anderer, ein seltener Fall, wird bleiben und unentwegt für den wahren Sachverhalt zeugen. Aber ein anderer wiederum steht und starrt, befangen von dem Gerücht, selber zum Gerücht werdend und eines Tages zum wahren Sachverhalt gelangend. Die sich überhitzen, werden am ehesten sich abkühlen. Die in ihrem Aberglauben lau sind, werden ihn schwer von sich abtun. Darum ist den Leidenschaftlichen und Besseren die Wahrheit geneigter als denen, die sie ohne Ergriffenheit als einen Wahrscheinlichkeitsbeweis zu erreichen versuchen. Das Wahre kann nur finden, wer stöhnend sucht.
Ja, auch wieder spannend. Auch wieder sehr dicht und sehr reich, dass man so es fast ein bisschen schwer fällt, jetzt darauf zurückzukommen. Und ich dachte auch wieder, das ist schon wirklich verhext, weil sich viele dieser Texte, wie man die interpretiert, natürlich sowohl auf das eine als auch das andere System anwenden lassen und sagen, so im Wagen bleiben in der Deutung, obwohl er ja selbst am Ende noch die Interpretation mitliefert. Man kriegt ihn nicht so richtig zu greifen. Ne? Man kann ihn nicht richtig an die Wand nageln und sagen, das ist ja jetzt, also im positiven Sinne, man kann ihm auch nicht vorwerfen, dass er unklug wäre, so überhaupt nicht. Aber man erahnt auch wieder, dass mit diesem Text ist alles möglich. Also den kann jeder für sich beanspruchen und interpretieren.
Das ist bestimmt sehr grundsätzlich. Es ist so eine Verhandlung von dem, wie die Erfindung einer Sache wirkt, wie sich quasi der Urheber dazu verhält, der Erfinder der Fiktion, wie man damit wirken kann, wie das ankommt, wie man das steuert, wie man das widerruft. Das geht nicht, man kann Fiktion nicht widerrufen. Ja. War für mich immer so eine bestimmte Botschaft oder Lehre aus diesem Text. Also irgendwie ein Vexierspiel.
Ja, total, ja. Aber wirklich spannend. Ich kriege jetzt schon sozusagen während unseres Gesprächs tatsächlich noch mal mehr Lust, mich mit Becher auseinanderzusetzen. Weil es ist einfach eine wahnsinnig, ja, im besten Sinne ambivalente Figur, die vielleicht aber doch, also das ist ja das, was mich auch immer wieder beschäftigt oder warum ich mich immer wieder mit dem 20. Jahrhundert so auseinandersetze. Es gibt ja auch Leute, weiß ich auch, also gibt es so ein bisschen so einen Widerspruch, es gibt viele Leute, die sagen, ja gut, das mit der Aufarbeitung, das ist sozusagen jetzt nicht nur die, die sagen, ja, da muss ein Schlussstrich, sondern die sagen, nee, wir haben es eh verpasst, also es ist verschenkte, vergossene Milch, so, ne, wir kriegen das nicht mehr aufgeholt. Aber ich selbst hänge immer wieder an diesem 20. Jahrhundert und versuche es doch irgendwie zu begreifen. Und mir scheint, dass der Becher dort eine ganz gute Figur ist, mit der man sich wirklich auseinandersetzen kann und der einem da viel gibt. Zumindest vielleicht auch, weil er so viel produziert hat, dass man ja sowohl die Ambivalenzen als auch die Fluchtwege, die Geißing und so ganz gut sehen kann, die diese Generation sich dann konstruiert hat oder die sie auch bewegt hat.
Ja, das denke ich auch. Also das ist ja auch, wenn man jetzt immer so, deswegen, der hat ja so einen schlechten Ruf wegen seiner kulturpolitischen Funktion in der Partei und so und im Staat. Und dann geht man, wenn man aber dann den Schritt macht und sagt, das dürfen wir uns gar nicht mehr angucken, dann lernen wir halt auch nichts davon. Ja. Und es ist schon wichtig, glaube ich, eine kritische Auseinandersetzung zu suchen, auch sich daran zu reiben. Wie gesagt, das ist ja auch, man kann den Text eben hier positiv nehmen und kann sagen, ja, ne, da zeigt er eben genau die Problematik von Gerüchten und wie man die Wahrheit dann nicht wieder einfängt. Aber selbstverständlich ist das wieder so vage. Warum nimmt er überhaupt die Parabelform, die natürlich immer vage bleibt? Er könnte jetzt auch hier wieder ein politisches Pamphlet schreiben oder irgendwas, was irgendwie konkreter ist, macht er aber nicht. Sondern gerade diese moralischen Fragen, die treiben ihn dann in einer abstrakten Version um, als wenn er fast schon Angst hat, das, was er eigentlich sagen will, aufs Papier zu schreiben.
Ja, oder auch, also ich finde zum Beispiel, ich dachte dann so, ach Mensch, es ist fast schade, dass er die Geschichte nicht für sich sprechen lässt, so, sondern dass er sozusagen noch den Erklärzettel mitliefert, wo ich dann auch, ich bin natürlich auch immer so, dass ich dann denke, ah, vielleicht sollte ich das auch manchmal ein bisschen, so wie man ja immer als Autorin anders als Wissenschaftler auf Texte guckt, sondern natürlich immer das ins Verhältnis zum eigenen Schreiben setzt. Aber ich finde auch tatsächlich, also diese Auseinandersetzung, das ist wirklich auch schade. Also das muss ich natürlich auch sagen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt so an Schulen ist, aber ich vermute mal, jetzt sind ja die meisten jüngeren LehrerInnen, sind ja so in meinem Alter, so, ne? Also das ist wahrscheinlich schon die prägende LehrerInnen-Generation und woher sollen die es eigentlich haben? Weil in meiner Schulzeit spielte natürlich diese ganze DDR und auch DDR-Geschichte, DDR-Kulturgeschichte gar keine Rolle, weil man sich daran natürlich nicht die Finger also es ist nachvollziehbar, warum die LehrerInnen damit überfordert waren, so in der direkten Nachwendezeit, aber trotzdem natürlich ist dadurch eine Lücke gerissen, ne? Dass wir, was ich auch manchmal als Autorin schade finde, dass man nicht wie so eine selbstverständliche, also dass man sich nicht in einer Kontinuität sehen kann, mit sozusagen aufbauend auf dem Wissen, auf dem, was vielleicht vorherige Generationen da verhandelt haben. Es ist sehr mühsam, sich dort damit auseinanderzusetzen. Und insofern, ja, würde ich schon sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, zumal man ja jetzt nicht sagen kann, dass wir irgendwie eine Gefahr laufen, da ideologisch was zu verklären oder so, ne? Oder dass man jetzt sagt, okay, wenn ich jetzt so viel Becher lese, dann komme ich vielleicht auf ganz falsche Gedanken. So, ne? Also es ist was, womit ich glaube auch, es würde sich lohnen, sich damit auseinanderzusetzen, auch gerade in dieser, die deutsche Antwort auf den Nationalsozialismus ist ja sozusagen zweigeteilt. Und die eine ist uns sehr vertraut, das ist die Bundesrepublik. Und ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die sagen, naja, Geschichte der Bundesrepublik ist gar nicht so spannend, also doch super spannend. Die andere ist halt die DDR. Und da sind wir aber, erlauben wir uns so ein Dunkel, was vielleicht auch der Herausforderung dieser Antwort auf den Nationalsozialismus gar nicht so gerecht wird.
Ja, absolut. Das sind eben immer auch Umstände und dann sind es persönliche Sachen. Also ich lese die Texte auch immer so ein bisschen wie so Auseinandersetzungen von Becher mit seiner eigenen Vergangenheit. Das liegt immer nahe, ne? Also auch wenn er gerade sagt, gerade die, die am besonders stärksten sich dem hingegeben haben, die sind dann diejenigen, die es auch wieder korrigieren können. Da sieht man natürlich so ein bisschen diese Neigung zum Exzess, die er ja auch immer hat. Also da frage ich mich dann auch schon an der Stelle, ne? Hat er ja mehrfacher Hinsicht gemacht, auch in Bezug auf den Kommunismus. Also wie verhält er sich eigentlich dazu, zu dieser eigenen Vergangenheit? Also das sind alles so Fragen, die total offen bleiben, die sich aber aufdrängen, wenn man solche Texte
Ja.
hat.
Also ich glaube wirklich, das, was man verstehen muss, ist, dass diese Menschen sich in vielerlei Hinsicht in einer Sackgasse befunden haben. Also wirklich in der Sackgasse irgendwann zu erkennen, wir kriegen das nicht mehr hin. So, und das ist natürlich auch eine große Tragik und auch ein großes Scheitern. Ich meine, gestern habe ich ja auch auf Brecht verwiesen mit diesem Gedicht an die Nachgeborenen. Und also das ist für mich ein wahnsinnig faszinierender Text, immer wieder. Da kann man immer wieder hin zurückkommen. Weil man eben, also dieses Scheitern und dieses Begreifen, dass man gescheitert ist, das ist ja natürlich irre schwer, sich das einzugestehen. Und manchmal glimmt das aber so auf. Und ich finde, bei Becher glimmt das auch manchmal auf, dass sie es eben eigentlich doch wissen, aber auch nicht mehr wissen, wie kriegen wir das Ding jetzt hier zu Ende? So, und das ist vielleicht auch was, was einem Warnung sein sollte, aber auch vielleicht einen empathischen Moment hat. Sowohl für einen selbst in den politischen Kämpfen oder was, in dem man steht, als auch vielleicht zu sagen, naja, gut, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Und so geht es ja denen auch. Also selbst wenn sie dann vielleicht auch bei Brecht kann man ja tatsächlich irgendwie ganz viel Kritik und in seiner Verwicklung in das DDR-System anwenden. Und auch in vielerlei anderer Hinsicht, auch im Umgang mit Frauen, kann man bei Becher ja auch sehr gut machen. Aber trotzdem haben sie das ein Stück weit, bewundere ich das schon, sie haben es auch ein Stück weit versucht. So. Und das kann man vielleicht auch ernst nehmen.
Ja, man muss es immer aus dem jeweiligen historischen Kontext
Ja.
auch berücksichtigen, ne? Und es ist zwar natürlich nützlich, wenn wir aus unserer heutigen Perspektive draufschauen, dann sehen wir Dinge, die andere nicht gesehen haben früher. Gleichzeitig müssen wir aber bei der Bewertung natürlich immer aufpassen, wie wir das dann, ne, wie die Zusammenhänge sind und
Ja.
welche Möglichkeiten man
Ja.
überhaupt hat, was man von den Leuten überhaupt erwarten kann, auf der Basis dessen, was Stand der Diskussion war.
Absolut, aber ich finde auch, es ist auch so ein bisschen, oder das Tragische dieser Generation vielleicht ist auch, das sind ja sehr kluge Köpfe, zweifelsohne. Und das sieht man ja auch bei Becher immer, diesen hohen Reflexionsgrad. Also selbst wenn er sich dann in sowas Parabelhaftes flieht oder auch später auch in diese eben Stalin-Verehrung und all das, ne? Der kann ja seiner eigenen Klugheit auch nicht so ganz entrinnen. So, es ist ja so ein bisschen, und das ist ja auch bei Brecht auch genauso, ne? Also, dass am Ende wissen sie es dann eben doch. Und wenn man sich also aber vorstellt, man ist in einer solchen Sackgasse gefangen, dass man verdammt ist, an etwas zu glauben, weil es sonst gar keinen Sinn mehr hat, und trotzdem schon erkennt, dass das nicht funktioniert, dass das nicht aufgeht, dass es hier Pferdefüße gibt, die werden nicht verschwinden und dass sie vielleicht auch selber zu geprägt sind von all dem, was sie erlebt haben, um das noch zu gestalten. Ich finde, also das berührt mich auf eine gewisse Art und Weise. Ja.
Mich hat vorhin überrascht, als Sie sagten, das Erkennen dieser Sackgasse oder das Sich-Gewahrwerdens der Sackgasse, bei Becher sind wir ja in einer sehr frühen Phase der DDR eigentlich. Becher ist 58 schon gestorben. Also es ist ja eher eine Aufbaustimmung, eine Aufbruchstimmung vorherrschend in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit. Und Sie würden da tatsächlich diese Sackgasse schon bei Becher diagnostizieren können? Oder ist das eine Vorausschau? Oder?
Ja, also ich würde das schon sagen, dass, also warum flieht er, also das hatten wir auch vorhin, ne, warum flieht er in diese unkonkrete Sprache? Warum nutzt er hier die Parabel? Also es ist ja eben, oder auch dann dieses, auch diese politische Erklärung, die er so im Anhang zur Parabel nochmal gibt, die ist ja auch, ja, die ist ja nicht so konkret. und das würde ich schon sagen, dass darin was aufschimmert. Also sonst könnte er das tun. Also so wie wir es ja auch vorhin gesagt haben, er fordert eigentlich das Konkrete, setzt es selber nicht um. Man kann es ihm so auslegen, dass er damit etwas vorführt. Man könnte aber auch sagen, der flieht sich da rein in das Unkonkrete, weil er weiß, dass er es konkret gar nicht beantworten kann. So.
Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, da ist wirklich was dran, weil einerseits hat Becher in Moskau diesen ganzen stalinischen Terror schon erlebt, trotzdem schreibt er noch Hymnen auf Stalin. Also dieser Widerspruch ist eklatant, ja. Und da, ich glaube, das ist wirklich so ein Zeichen, ne, des Ringens und deswegen, ob das wirklich in der DDR, manchmal schafft er das, sich da reinzusteigern, dass er da voll in der Überzeugung ist, aber ich glaube auch, das ist nicht immer da. Manchmal kommt da schon irgendwie Zweifel auf, aber es gibt irgendwie keine Alternative, ne, weil die Bundesrepublik, da sitzen die alten Nazis, ne, aus der Sicht, und der Kapitalismus, ganz schlecht. Ja. Also das heißt, es gibt ja keinen Ausweg in dieser Generation.
Ne? Gibt es nicht.
Genau.
Und das ist ja auch schwer, also dass man, also das wirklich zu begreifen, ne? Dass man auch vielleicht, das muss man ja auch sagen, diese, das finde ich auch immer wieder interessant, also dieser DDR-Versuch, der ist erstmal im Anfang das, was die sich ja auch selber erzählen, dieser Aufbaugeneration, wir schaffen hier jetzt was Neues. Dabei kommen die alle aus Moskau und sozusagen sind geprägt von Todesangst und sind eigentlich alle sozusagen Überlebende dieser Moskauer Umstände, von denen die alle wissen, dass die hätten die auch gut eben nicht überleben können und dass sie vielleicht sich auch alle, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Becher war, aber im Zweifelsfall kann man davon ausgehen, dass alle, die Moskau überlebt haben, sich da selber auch schuldig gemacht haben in der einen oder anderen Art und Weise, dass sie Menschen verraten haben und so. Also in diesem Überlebenskampf. Ja,
oder das zumindest ist, nicht geholfen haben, wo sie es hätten tun können.
Ja, ne? Und immer Angst hatten. So. Und natürlich auch, dass vielleicht auch diese, vielleicht sind auch diese Lobeshymnen auf Stalin, wir sehen das ja auch wiederum, auch bei Brecht, ja, dass man das vielleicht auch als Ergebnis dieser Todesangst, ja, oder dieser Verfolgung, das kann man, das muss man vielleicht schon auch als so etwas begreifen. Ne? Das sind wirklich Menschen, die haben ja in mehreren Systemen erlebt, dass sie ihr Menschenleben verteidigen müssen. So, Becher auch noch gegen sich selbst, aber so, aber dass sie wirklich, dass es nur Glück ist, also dass sie nur mit Glück davon kommen, so. Und dass man dann vielleicht auch auf solche ideologischen Abwege gerät, ist vielleicht nachvollziehbar, wenn auch trotzdem natürlich nicht richtig. Und es schimmert dann manchmal, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle dann eben doch durch, dass sie das, also gerade in diesem Erlebnis der Todesangst, dass man sagen muss, okay, wenn das jetzt das Prägende ist, wenn das jetzt von mir bleibt, so, und ich eigentlich nur noch in dieser Angst agiere, ja, wie, also dann bin ich ja unfähig, jetzt etwas Neues, etwas Gutes aufzubauen. Ja, also diesen, ich vermute schon, der ist zu klug, als dass er das nicht erkannt hätte. Vielleicht hat er es nicht ausgehalten. Das
glaube ich auch, ja.
So.
Ja, wir könnten noch Stunden weiterreden, ja. Das ist total spannend. Da wir aber begrenzte Zeit leider zur Verfügung haben, bedanken wir uns nochmal ganz herzlich, dass Sie bereit waren,
in unseren
Podcast zu kommen.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch, dass Sie nach der Theodor-Heuss-Gedächtnisvorlesung zu uns gekommen sind. Das war uns eine große Freude und Ehre. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal mit Christine Eichhorn und
Toni Bernhard.
Ja, tschüss.
Tschüss für heute. Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.